Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Felicitas Hoppe. Die Liste ihrer Werke ist lang, die Liste der Auszeichnungen noch länger. Ihr vorletztes Buch hat einen Titel, der andeutet, wo der Hase langläuft. Fährmann hol über oder wie man das Johannesevangelium pfeift. Es sind Essays, Vorträge und so weiter. Der letzte dieser 10 Texte heißt schlicht und ergreifend Die Weihnachtsgeschichte. Und genau darüber habe ich mit Felicitas Hoppe kürzlich gesprochen. Felicitas Hoppe, Ihr jüngstes Buch endet mit einer Weihnachtsgeschichte. Es ist ein Buch über den Zusammenhang von Religion und Literatur. Dennoch, Weihnachten als Finale, ist dieses Fest für Sie A und O, Anfang und Ende?
Das kann ich so nicht sagen. Es ist natürlich der Anfang, die Geburt dieses Kindes. Ich muss, wenn das erlaubt ist, dazu sagen, ich bin am 22. Dezember geboren und habe früher immer gesagt, ich war 2 Tage schneller als Jesus. Also ich habe eine Affinität natürlich, also weil ich das Weihnachtskind in der Familie war. Und dann ist natürlich Weihnachten so ein Kinderfest. Mein Lieblingsfest ist eigentlich Pfingsten. Das Heiliggeistfest. Aber Weihnachten ist unverzichtbar, ganz klar.
Wir dürfen die Pointe der Geschichte nicht verraten, aber in Ihrer Weihnachtsgeschichte wartet ein Berliner Redakteur auf die Weihnachtsgeschichte einer Autorin. Die liefert aber nicht, dass er am Ende doch noch zu einer Weihnachtsgeschichte kommt, ohne die Pointe zu verraten. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass er sich an die Fersen dieser Autorin heftet. Eigentlich denkt er, ihm steht etwas zu. Dem jagt er hinterher, er fühlt sich betrogen. Und dann merkt er aber im Laufe der Zeit, da ist was im Busch, da ist etwas anderes, da gibt es eine andere Ebene. Da ist irgendeine Not im Spiel. Das heißt, es kommt ein Geheimnis ins Spiel, das natürlich mit dieser Autorin zusammenhängt. Und letzten Endes, ohne die Pointe zu verraten, er muss sich diese Weihnachtsgeschichte eigentlich erwerben, von der er glaubt, sie stehe ihm zu. Und das finde ich faszinierend. Nicht? Die kommt nicht auf uns zu, sondern eigentlich müssen wir uns auf die Geschichte zubewegen, um sie nochmal neu zu hören und neu zu erfahren.
Aber nimmt er nicht auch zunehmend eine wartende Haltung ein?
Ja, natürlich. Es ist ja gewissermaßen adventlich. Das Gefühl des Wartens kennt, glaube ich, jeder, der was bestellt hat. Redakteure erst recht. Aber hier ist es so, dass dann mit diesem Warten die Spannung wächst. Dann wächst die Unsicherheit. Und toll ist ja auch diese Vorstellung, Mensch, vielleicht kommt die Geschichte gar nicht. Und wenn man das jetzt ambitioniert übersetzen wollte, wäre dann die Sache, naja, also vielleicht kommt auch dieser Erlöser gar nicht. Ist ja alles Humbug, ist ja alles Hokuspokus. Den gibt's gar nicht. Die Geschichte gibt's nämlich auch nicht.
Er öffnet sich auch und wird aktiv, das haben Sie schon erwähnt. Dass er dann am Ende zu seiner Weihnachtsgeschichte kommt, das hat er ja nicht sich selbst zu verdanken, sondern er wird beschenkt. Ist das die richtige Lesart?
Das ist schwer zu sagen, wird er beschenkt. Also ich glaube, wir kriegen ja nur was geschenkt, wenn wir etwas erwarten. Und zwar nicht im fordernden Sinn, sondern Erwartung im Sinne von Offenheit. Also wenn ich an die Standards gewöhnt bin und sage, das muss jedes Jahr so und so ablaufen. Und vor allen Dingen ist er jemand, der auf die Umstände reagiert. Es ist ja auch total spannend, diese Autorin liefert nicht. Da könnte er sagen, Mensch, hier, die Zeit drängt, ich habe jetzt hier Stress, also bestelle ich die woanders. Es gibt ja nun Autorinnen und Autoren wie Sand am Meer, das ging ja auch. Aber nein, also er ist irgendwie angefixt. Er will von dieser Autorin die Geschichte. Und dann denkt man, es ist ein bisschen Rechthaberei, aber das ist schon eigentlich interessant. Das heißt, er muss einen Widerstand überwinden. Und in dieser Geschichte muss er sich buchstäblich, wortwörtlich auf den Weg machen. Er muss ihr nachfolgen und dann kriegt er was.
Was er kriegt, dieses Geschenk, ist wie in der richtigen, billionenfach gehörten, gelesenen Weihnachtsgeschichte sehr klein und schwach. Sie sind vom Glutkern dieser Weihnachtsgeschichte offenbar berührt. Verstehen Sie, dass Menschen sich dem entziehen wollen oder können?
Also sagen wir mal so, ich glaube, dieser Geschichte entzieht sich niemand. Und zwar nicht im Sinne ihres Glaubens, möglichen Glaubensinhalts oder sagen, aha, da ist jetzt der Retter der Welt geboren. Das kann man belächeln. Aber sagen wir mal so, für Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die können ja diese Geschichte nur mit Neid betrachten. Jeder Drehbuchautor würde sagen, ich meine, es gibt keine bessere Geschichte. Es ist die erfolgreichste Geschichte der Literaturgeschichte. Ja, sie ist der Hammer und jeder Hollywood-Regisseur würde sagen, na klar, Vater, Mutter, Kind, Armut, Hütte, böser Wirt, Abweisung, ja, dann noch diese Hirtennummer und also da kommen so viele Dinge zusammen, die geradezu genialisch komponiert sind. Das sucht wirklich in der Literatur seinesgleichen.
Was tun Sie, um Weihnachten so zu entrümpeln, dass es Ihnen ein wenig ergeht wie dem Redakteur in Ihrer Geschichte, dass es zur Begegnung kommt mit einem Kind?
Ich muss dazu sagen, das ist vielleicht doch interessant, das ist eine Auftragsgeschichte. Ich habe lange gezögert, weil ich es für so gut wie unmöglich halte, eine gute Weihnachtsgeschichte zu schreiben. Wir sind umzingelt von Anthologien, in denen jedes Jahr wir mit Weihnachtsgeschichten zugeschüttet werden. Das ist so ein bisschen wie wenn jemand jetzt sagen würde, Mensch, schreiben Sie doch mal selber ein Märchen oder schreiben Sie mal eine flotte Heiligenlegende oder so. Es geht nämlich gar nicht. Und der Witz an der Sache ist, wie erzähle ich etwas, woran ich in dem Sinn nicht glaube? Ich glaube, dass die Qualität der Erzählung eigentlich dadurch sozusagen hervorgebracht wird, dass derjenige, der es erzählt, in einer engen Verbindung mit dem Stoff steht. Wenn ich Distanz nehme oder das satirisch mache oder eine Parodie draus mache, verliert das sofort seine Kraft. Und deshalb wirken diese Texte oft so eigentümlich. Und dann habe ich es trotzdem versucht. Ich bin so halb und halb zufrieden. Aber es war unheimlich schwierig und ich vermute, es wird nicht mein letzter Versuch gewesen sein. Das könnte vielleicht noch besser werden.
Wie lange hat denn der Auftraggeber auf die Geschichte dieser Autorin
erwartet? Ganz schön lange. Ich liefere ja in der Regel pünktlich und habe mich auch darum bemüht. Aber ich habe sehr, sehr viel Zeit in diese sehr kurze Geschichte investiert. Doch.
Sie erzählen in dieser Geschichte, deren Pointe wir ja gar nicht verraten haben, was dem Redakteur nach diesem Weihnachtsfest passiert. Aber ich tippe mal, dass sein Leben ein anderes sein wird.
Das Leben des Redakteurs, glaube ich, ist nach dieser Begegnung anders. Es spielt seine Familie, in diesem Fall seine Mutter, ja noch eine bedeutsame Rolle. Und man ist doch fast versucht, den letzten Satz zu zitieren. Ich glaube, du hast das Christkind gesehen. Das ist ja auch ein offenes Ende. Und wir wissen nicht, inwieweit diese Erfahrung in ihm wirksam wird. Und das geht uns ja allen so. Wir sind ja oft, gerade jetzt in dieser Weihnachtsatmosphäre, eingehüllt von diesen Wünschen, natürlich auch von viel Stress und so. Das ist ja auch ein Thema in der Geschichte. Und dann sind wir kurzfristig ergriffen. Und die Frage ist immer, was machen wir eigentlich mit unserer Ergriffenheit? Verwandelt die sich in was Echtes oder bleiben wir eigentlich in so einer Art Sentimentalität stecken? Und Weihnachten hat ja sehr viel mit Sentimentalität zu tun. Und darüber hinaus zu kommen, übrigens, das ist auch die größte Falle natürlich beim Schreiben von Weihnachtsgeschichten. Sie sind ja in der Regel sentimental. Aber dafür soll man sich auch nicht fürchten.
Wie halten Sie es selbst? Stress, Ergriffenheit, Sentimentalität. Nehmen Sie das ganze Programm sozusagen mit oder ist es für Sie eher ein Punkt, dass Sie sich entziehen und dann zum Beispiel in Ihrer Einsiedelei im Wallis sind?
Nein, also Sie meinen das Weihnachtsfest selber. Das ist wunderbar. Da kann ich eigentlich nur auf meine Kindheit und auf meine Eltern verweisen, die noch leben und mit denen ich, wenn ich denn kann, Weihnachten feiere. Und das feiern wir dann zu dritt. Und das sind die flexibelsten Weihnachtler, die ich kenne. Und ich glaube, das ist, weil sie eine ganz pragmatische und zugleich intensive Praxis haben. Es ist ja auch so, wenn ich darauf bestehen muss, jedes Jahr, also ganz pedantisch ein spezifisches Ritual durchzuziehen, um mein Weihnachten zu haben, dann stimmt mit diesem Weihnachten was nicht. Und ich erinnere mich noch an diese Tag, wo meine Mutter sagte, wisst ihr Kinder, wir hatten so viele Weihnachtsbäume. Wir haben sogar mal Weihnachten vorverlegt auf den dritten Advent, weil ich dann ins Ausland ging. Und dann sagte meine Mutter, na ja, die Weißwürste mit Sauerkraut, die es bei uns jedes Jahr gibt, die können wir auch schon am dritten Advent essen. Und Fati und ich machen uns dann später was anderes. Die Qualität, die Substanz von Weihnachten, wir sind frei in dem, weil wir halt damit verbunden sind. Und Verbindung macht frei.
In diesem Sinne wünsche ich einfach ein freies und flexibles und frohes Weihnachten.
Ja, gleichfalls. Dankeschön.
Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe war das über die Weihnachtsgeschichte und ihre Weihnachtsgeschichten. Gleich ihre Kollegin Julia Frank.